Wie lange wird die Schweiz bei der EM im Turnier bleiben? Und wie investiert Benny Huckel privat? Das klären wir heute im BX Morning Call. Freuen uns sehr, direkt vor der EM natürlich einen Schweizer Fußballstar bei uns begrüßen zu dürfen. Benny Huckel, freue mich sehr, dass du noch kurz davor die Zeit gefunden hast. Ja, wir sind ein Börsensender, machen Börsennachrichten. Fußball liegt da vielleicht für den einen weit weg, aber auch sehr nahe. Fußballer an sich verdienen ja auch dann durchaus in ihrer Karriere auch einiges an Geld, das man anlegen kann. Wie sieht es bei dir aus, wenn ich so direkt fragen darf, investierst du auch in Aktien?
Absolut, natürlich investiere ich in Aktien und habe auch das Glück gehabt, dass ich da ein bisschen profitieren von diesem weltweiten Fußballbusiness und würde jedem jungen Spieler empfehlen, relativ schnell defensiv irgendetwas anzulegen und zu liegen
lassen. Ja, und die EM steht auch kurz bevor jetzt in Deutschland. Du bist auch wieder für das Schweizer Fernsehen da groß im Einsatz. Wie sieht da so dein Tagesablauf oder dein Plan für die nächsten Wochen und auch wahrscheinlich die nächsten 2 Monate aus?
Ja gut, so lange hoffen wir, dass es so lange geht, weil ich bin jetzt speziell dort, solange die Schweiz im Turnier drin ist. Wenn die Schweiz aus dem Turnier draus ist, dann reisen wir jetzt wieder heim, weil wir einfach die Schweizer Nazi sehr eng begleiten. Und ja, hoffentlich, das ist bis am 14. Juli, aber das war natürlich etwas, was noch nie geht. Tagesablauf, wir sind dort, wir werden täglich eine Sendung machen, wir werden täglich natürlich uns informieren, was gerade passiert im Nazi-Camp. Es ist nicht mehr so wie früher, wo man vielleicht das ganze Training kann schauen kann, man kann es nur noch eine Viertelstunde schauen. Mit meistens ein Spieler und der Trainer oder jemand vom Staff, der Auskunft gibt pro Tag und aus dem heraus plus ein Gast, den wir dann im Studio haben für die 15-minütige Sendung. So bauen wir dann, versuchen wir an diesen Match, an diesen Tagen, wo kein Match ist, etwas Interessantes für die Zuschauer zu bieten.
Aber in dem Fall seid ihr auch direkt bei der Mannschaft und wohnt auch entsprechend in der Nähe? Oder
genau, wir sind nicht direkt bei der Mannschaft, wir sind nicht im gleichen Hotel, aber wir sind auch in Stuttgart, wo die Schweizer Nazi ihr Quartier hat und wir sind einfach in der Nähe.
Ja. Ja, dann, wenn ihr auch in Stuttgart das Camp habt, müssen wir natürlich auch bei der Börse Stuttgart einen Besuch abstatten. Bist somit natürlich herzlich eingeladen.
Sehr gern.
Und wenn die EM, so ein großes Ereignis natürlich ansteht, wie viele Anfragen kriegst du pro Tag, ob du noch eine Karte irgendwo locker machen kannst für irgendein Spiel?
Ja, sehr viele Anfragen und vor allem auch Leute, die dann irgendwie noch Euro oder Fußball zum Thema machen in ihrem Unternehmen und sagen, könntest du nicht vorbeikommen am 22. Juni, nein, da bin ich in Deutschland, kann ich nicht vorbeikommen. Also es sind einige Anfragen, ja, aber ich meine, ich profitiere davon.
Ja, und du hast ja als Fußballer in der Karriere sehr viel natürlich in der Schweiz gespielt, bei Basel und dann aber auch in Deutschland, in Frankfurt oder bei Eintracht Frankfurt. Gibt es da noch spezielle Kontakte jetzt gerade im Rahmen der EM, wenn die EM in Deutschland stattfindet, dass dann noch alte Bekanntschaften von Frankfurt hast?
Ja, es gibt schon noch 2, 3, die ich kenne. Es ist auch schon ein Zeitchen her, wenn ich da gespielt habe, aber ich habe schon ein paar Bekanntschaften und von dem her, wenn wir dort in Frankfurt sind, werde ich sicher dann auch mich melden. Ja, jetzt im Vorfeld schon ein bisschen versucht, Kontakt aufzunehmen, weil Schweiz-Deutschland ist schon in Frankfurt. Mhm. Und von dem her, beim Austausch mit diesen Leuten.
Frage, Sie haben vom FC Basel gesprochen kurz. Was ist der Unterschied vom FC Basel vor 10 oder 15 Jahren, wo Sie da super dabei waren, Meisterpokale geholt haben und den heutigen FC Basel? Was ist die Veränderung, die wir sehen beim FC Basel heute? Und wie sehen Sie die Zukunft des SC Basel in den nächsten 3 bis 4 Jahren?
Ja, also es ist natürlich immer so, dass man in Basel sehr erfolgreich war in den 0er und 10er Jahren. Und jetzt ist man es nicht mehr. An was es liegt, da kann ich auch nicht ganz genau sagen, an was es liegt. Ich sehe natürlich, dass gewisse Sachen früher besser gelaufen sind, als dass sie heute laufen. Konkret ist es so, dass die Mannschaft aus meiner Sicht immer noch nicht so gut zusammengestellt ist. Man hat viele Spieler, man hat viel Wechsel, man hat nicht so eine Achse, wie man das vielleicht früher gehabt hat. Es fehlen ein bisschen die Spieler, die auch wertgeschätzt sind und dort eigentlich eine längere Zeit beim Verein sind, sich identifizieren. Da hat man sehr viel Wechsel gehabt und das hilft natürlich nicht. Und dann hat man auch im letzten Jahr, durch das man europäisch so weit gekommen ist in der Conference League, hat man im Sommer ist man ein bisschen zu spät dran gewesen, um die neue Mannschaft aufzubauen. Durch das haben wir dann einen Trainerwechsel müssen machen. Also man hat einfach immer sehr viel Wechsel, man hat keine Konstanz. Und durch das man nicht so viel Konstanz hat, haben wir auch nicht so viel Erfolg.
Frage weiter, Sie auch, Ihre Konstanz ist ja wichtig bei Ihrem neuen Geschäft, das Sie haben, mit der Athletes Network, oder? Was machen Sie speziell, dass Sie können Leute reinkriegen in das Netzwerk, oder? Weil viele Banken, das muss man ganz offen sagen, haben ja sogenannte Sportdesks, sage ich, mit bekannten Köpfen dabei, oder? Was macht Athletes Network anders wie eine Bank, wo auch sogenannte Sportler dort betreuen, die ein gewisses Einkommen haben aus der Vergangenheit? Was ist der Unterschied?
Also wir betreuen insofern gar keine Athleten, also die ganze Vermögensverwaltungsthema, das machen wir nicht. Wie wir den Athleten helfen, ist, dass wir ihnen helfen, einen Job zu finden, nach oder während ihrer Sportkarriere, mit ihrem vielleicht ein bisschen spezielleren Lebenslauf als Gleichaltrige, weil sie ja eben Spitzensport gemacht haben. Und unsere Partner, unsere Unternehmenspartner, was auch Banken darunter hat, die wollen Athleten anstellen, weil sie überzeugt sind von ihrem Mindset, weil sie überzeugt sind davon, dass die Leute Verhaltensweise im Spitzensport gelernt haben, wo man eben auch kann, in der zweiten Karriere nutzen. Und darum gehen sie in Partnerschaft mit uns ein. Aber das ganze Vermögensverwaltungsthema, da werden wir oft darauf angesprochen, aber das überlassen wir anderen.
Würde sich ja vielleicht als Erweiterung irgendwann ja anbieten. Ich glaube, du würdest dich ja vielleicht bereit erklären, gewisse Beratungstätigkeiten zu übernehmen.
Ich weiß nicht, so. Ich glaube, wir haben zu tun mit der BX und unseren Produkten. Ich glaube, wir können da nicht noch auf verschiedenen Hochzeiten tanzen. Ich glaube, wir müssen uns fokussiert sein auf das, was wir spitzenmäßig tun. Ich glaube, unsere Produkte sind in die absolute Weltklasse momentan. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir nur uns auf das Richtige fokussieren. Noch eine letzte Frage an Sie, wenn wir Fußball sagen. Wie sehen Sie sich nie als Trainer gesehen im Spitzensport oder als Manager, wie das viele Ihrer Kollegen gemacht haben in der Vergangenheit?
Am Anfang nach meiner Karriere wollte ich eigentlich Trainer werden. Ich habe die Ausbildungen angefangen, bis zum UEFA-Diplom gemacht. Ich bin dann aber zum Schluss gekommen, dass es eigentlich nicht das ist, was ich bis zum Ende von meiner Erwerbstätigkeit machen wollte. Darum habe ich dann den Weg verloren. Die andere Schiene, die Manager-Schiene, die hat sich bei mir bis jetzt noch nicht aufgetan. Plus, ich glaube, es ist ein bisschen gefährlich, wenn ehemalige Spieler teilweise das Gefühl haben, sie können das einfach so ohne, große Vorbereitung. Und ich würde mir das prinzipiell zutrauen, aber nur mit einer gewissen Vorbereitungszeit. Also eben sich mal einschaffen, ein, zwei Jahre mitlaufen, unter dem Radar bleiben. Aber es ist nicht ein Ziel momentan, weil ich bin mit Athletes Network im Unternehmertum tätig und habe jetzt nicht vor, bei einem Fußballclub ins Management einsteigen.
Ja, und wenn wir dich schon als Sportler da haben und EM-Experte und Fußball-Experte, kommen wir natürlich auch nicht drum rum zu fragen. Also zum Ersten, wer wird Europameister? Wie geht das Spiel Schweiz-Deutschland natürlich speziell aus? Übersteht die Schweiz die Gruppenphase?
Ich fange hinten an. Ja, die Schweiz übersteht die Gruppenphase. Ich hoffe im letzten Spiel gegen Deutschland, also im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland, dass wir den Deutschen können beistellen. Aber ein Unentschieden wäre auch okay, wenn wir nachher 7 Punkte haben. Und
viel Hoffnung, würde ich sagen, oder?
Absolut.
In dieser starken Gruppe, aber sagen wir.
Absolut, aber Qualität bei der Schweiz ist okay. Wer Europameister wird, ich glaube, Frankreich ist ein grosser Favorit. Die Deutschen im eigenen Land sicher auch. Und die Spanier habe ich auch auf der Rechnung.
England und Niederlande?
Holland, die finde ich immer schwierig zum Einschätzen. Die sind so, die können an guten Tagen können die top sein und an anderen Tagen können sie in der Vorrunde ausscheiden. Bei den Engländern ist es so, dass ich natürlich sehe, dass sie sehr viel Qualität im Kader haben. Aber nach der Vorrunde fängt es im Achtelfinale an. Bis zum Finale wäre das 4 K.O.-Spiel. Dass sie nie in eine Penalty-Schiesse reinkommen, wird schwierig, und weil dort sind sie einfach nicht so gut. Und darum traue ich ihnen viel zu grundsätzlich. Aber das ist wirklich wert. Also ich würde es ihnen mega gönnen, weil ich meine, sie sind letztes Mal im Finale gewesen, die Engländer, und es wäre schön, wenn sie es schaffen würden. Aber ich habe das Gefühl, dort hat es so viele Stars auch in diesem Team. Ich bin nicht sicher, ob die alle dann, wenn man die kann belohnen behalten über einen Monat, vor allem die nicht spielen.
Frage noch bei der Motivation der Spieler. Das ist sehr wichtig. Wir sitzen ja bei der Schweizer Nationalmannschaft. Welcher Spieler kommt auch ins Kader rein und wer darf spielen? Es gibt immer diese Gerüchte mit dem Spielervermittlern und allem, wer dann richtig spielt oder der Besitzer des Clubs, oder wo sagt, ja, dieser Spieler muss spielen. Sieht man dann diese Gefahr immer wie mehr im Schweizer Fußball und im Europäischen, dass man sagt, der Clubbesitzer möchte diese Spieler, die ihm gehören, ins Kader bringen, dass sie auch spielen müssen und andere auf der Seite bleiben, weil sie schlecht, weil sie eigentlich besser wären, aber nicht interessant sind zum Wiederverkauf. Sie haben gewisse Clubs in der Schweiz, wo relativ stark basieren ihr Geschäftsmodell auf dem Wiederverkauf der Spieler. Und das sind ja die Jungen und nicht die Eltern, die vielleicht besser sind, wie man es nicht gewisse Clubs in der Schweiz jetzt nicht nennen, oder? Wo einfach verbannt werden auf die Tribüne und dann kommen Spieler, die eigentlich nicht trainiert sind, um auf diesem hohen Niveau zu sein, aber einfach als Wiederverkaufsobjekt genutzt werden. Wie ist das, wie ist Ihr Gefühl in dieser Geschichte?
Also in der Nationalmannschaft ist das eigentlich nicht so ein Thema, oder? Weil die Spieler gehören ja nicht der Nationalmannschaft, sondern den Clubs, und darum ist dort eigentlich der Nationaltrainer, sage ich jetzt mal, freier zum Aufbieten, wer das Gefühl hat, hilft ihm. Ja, bei den Clubs ist es so, dass natürlich eben, man muss schon sehen, die Einnahmequellen in der Schweiz sind Heimspiel, Zuschauereinnahmen und sind Wiederverkaufswert über Transferlöse und natürlich UEFA-Gelder, wenn man in den UEFA-Wettbewerb weit kommt, oder? Und dass man zum vielleicht ein strukturelles Defizit auszugleichen Spielerverkäufe muss tätigen, das gehört zum Geschäft. Die Frage ist einfach, wie fest man es auf die Spitze treibt und wie fest man auch bereit ist, eben wahnsinnig viel Wechsel im Team zu haben, vielleicht auch durch das wenig sportlichen Erfolg zu haben. Ich glaube, man muss, je länger jetzt der Fußball in der Schweiz oder auch sonst noch fortschreitet, muss man sich überlegen, für was wollen wir stehen, was wollen wir für ein Modell haben. Und wenn man das Modell haben will, dann soll man auch dazu stehen und sagen, du, bei uns ist Durchlauferhitzer, junge Spieler verkaufen, neu holen. Oder man sagt, hey, wir machen ein Mischmodell und versuchen irgendwie auch eine Struktur, eine gewisse Achse zu haben und nebendran junge vielleicht aufzubauen, wo man dann auch verkaufen kann, aber vielleicht nicht 8 in der Stammformation, sondern vielleicht nur 3.
Also ich denke jetzt einfach ganz konkret, wo man sieht, jetzt geht es jetzt eine amerikanische Firma dahinter, oder? Servet hat ja aus Genfer Sponsor Rolex Foundation, also Waldorf. Es gibt immer wie mehr größere Players, die reingehen, die das einfach nicht mehr aus Idealismus machen, sondern aus reinem Gelderwerb, oder? Wie ist das in deiner Zeit gesehen, wo du vor 10, 15 Jahren beim FC Basel so erfolgreich gewesen bist?
Gut, wir haben dort das Glück gehabt, dass wir natürlich mit Gigi Öri und ihrer Familie dahinter jemanden hatten, wo dort den Fußball in Basel unterstützt haben. Wir haben mit dem René Zejacki jemanden gehabt, es waren ganz viele andere Leute involviert, aber was geschafft hat, als erster Verein in der Schweiz ein tolles neues Stadion zu bauen und zu haben. Das hat uns natürlich geholfen und das war so ein Anschub gewesen. Und nachher war es aber eine Zeit lang eigentlich selbsttragend gewesen, weil wir sehr erfolgreich waren. Und ich habe das noch nicht so erlebt, wie du es jetzt formuliert hast. Mhm. Aber habe das natürlich dann, ich sage jetzt, zu den späten Jahren von meiner Karriere schon auch gemerkt, dass ich vor allem teuer bin auf der Lohnliste, aber keinen Wiederverkaufswert habe. Also es ist mir nicht so straight in my face gesagt worden, aber gespürt habe ich es natürlich schon ein bisschen. Ich meine, man kann sich das ja auch selber vorstellen, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. Aber auf der anderen Seite bin ich auch überzeugt, eben, ich gehe sogar so weit, und das sage ich immer auch Clubsitzer, sage, tun doch die älteren Spieler incentivieren, auch geldmässig, dass sie vielleicht allenfalls profitieren vom Wiederverkauf, also wenn junge Spieler verkauft werden, weil als älterer Spieler erziehst du ein Stück wie die jungen Spieler. Und wenn die dann verkauft werden können, dann hast du auch die Beitrag geleistet, dass die verkauft werden können. Und wenn du intensiviert würdest werden, diesbezüglich, dann wäre es vielleicht eine Win-Win-Situation.
Das ist ein guter Ansatz, muss ich sagen, wo man mit der Schweiz noch nicht so kennt.
Wollen wir nochmal geschwind auf WM zurückkommen. Also WM kurz vor der Tür fängt, nicht mal 2 Wochen, fängt sie an. So die Stimmung vor dem Turnier, wenn man die letzten großen, also Weltmeisterschaften, Europameisterschaften anschaut, war es gefühlt schon so, dass man die Wochen davor schon auch Fahnen mal gesehen hat oder Wimpel an den Autos oder sowas oder mehr Gefühl da war für das große Ereignis. Also ist das nur meine Wahrnehmung? Nimmst du das auch so wahr, dass es wahrscheinlich dann erst anfängt, wenn das Turnier startet? Oder ist das eine falsche Wahrnehmung von mir?
Also muss ich ein bisschen so sehen. Ich meine, das ist jetzt das erste Turnier seit 2018, wo wieder im europäischen Sommer ohne Covid stattfindet. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es eigentlich, gerade in der Schweiz, eigentlich dann, wenn es anfängt, fängt es dann an. Und vorher ist jetzt noch nicht so, dass alle schon 3 Wochen vorher mit den Schweizer Fans umeinander rennen. mir dunkt jetzt das nicht anders als vorher, ehrlich gesagt. Wenn es dann losgeht, dann glaube ich, finden es alle cool. Hoffentlich macht das Wetter mit, weil viele Leute verbinden auch mit diesen Turnieren, so ein bisschen draussen sitzen, Match schauen, Public Viewing und so. Und ich hoffe, das Gefühl dürfen die Leute wieder erleben, wenn dann das Wetter mitmacht.
Ja, das ist sicher so, dass wenn das erste Spiel dann gut läuft, bei schönem Wetter, wird sicher auch die Stimmung dann wieder entsprechend da sein. Abschlussfrage, meine Frage, immer wenn wir einen Gast bei uns haben, ist immer so ein bisschen, wie investierst du dann privat? Wir hatten es am Anfang schon, du investierst durchaus auch in Aktien. Ist es dann so, dass du dein Portfolio breit gestreut hast, Immobilien, ETFs, Aktien, oder gibt es schon so einen Fokus, eigene Firma oder sonstiges, wo dein Hauptaugenmerk oder deine Finanzen dann auch liegen, und dann natürlich nur so weit beantworten, wie du auch magst?
Nein, das kann ich gerne beantworten. Also eben, ich bin als junger Mensch dort reingeworfen worden, ohne Ahnung, und haben das müssen selber erarbeiten, und bin natürlich niemals im Wissensstand von François angelangt, logischerweise.
Danke fürs Kompliment.
Ja! Nein, ich glaube, der Zinseszinseffekt ist das, wo viele Leute sollten daran denken. Schwierig zum Vorstellen für das menschliche Gehirn, habe ich mal gelesen. Aber einfach immer wieder mal den Rechner führen nehmen und dann Betrag eingeben und ja, und dann wird es interessant. Ich glaube, das ist das, so funktioniere ich. Also ich bin jetzt nicht der, der irgendwie Daytrading macht. Ich habe viele ETFs. Ich schaue sehr auf Gebühren. Viele Anleger vergessen Gebühren. Weil es immer heisst, ja, weißt du, Netto-Performance, oder? Aber ja. Ihr wisst, von was ich rede. Und dann so aus Spass habe ich also ein paar Einzelaktien, die ich investiere. Jetzt aber vor allem aus der Schweiz. Und Immobilien, ja, auch ein bisschen.
Super, sehr interessant. Hast du noch eine Abschlussfrage?
Eine letzte spannende Frage für Benny Huckel. Wer wird der erste Schweizer Spieler sein, der den ersten Penalty an der EM erschießen wird?
Also aus dem Spiel oder mit dem Penalty schießen?
Aus dem Spiel heraus. Wer wird der erste Schweizer sein, der Murat Yakim entscheiden wird, wo den ersten Penalty für die Schweiz wird schießen?
Wir fallen in Sheridan Shaqiri, Granit Xhaka, einer von denen zwei.
Zwei Basel.
Genau.
Ist das eine Wette?
Nein, es ist keine Wette, es ist nur eine Frage.
Wettest du dagegen? Dann können wir noch den Preis ausmachen.
Nein, ich glaube, es wird zu hart, weil es hat ja eine Beeinflussung. Ich hatte das Publikum ja durch seine Fragestellung in der Frage mit seinem Herrn Salzberger, kann er ja das dann auskochen, zu sagen, wer den Penalty schießen sollte. Oder, wenn er mit Murat Yakin kann Fragen stellen, wer wird der erste Penalty-Schütze sein, ist ja eine kleine Beeinflussung. Und wir wissen ja, dass Murat Yakin kommt aus Basel, und zwei Basel sind ja fast schon prädestiniert, um den Penalty zu schießen, oder?
Ja, ich glaube, das hat jetzt nicht mit der Herkunft zu tun, sondern eher mit dem Standing und mit der Qualität vom Spieler. Und ich würde das Zufall anschauen, dass sie aus Basel sind, aber vielleicht ist es auch kein.
Also, das war's dann schon, kommen wir schon zum Ende. Herzlichen Dank, dass du dir, wie gesagt, so ganz kurz vor dem Turnier noch die Zeit genommen hast, bei uns vorbeizuschauen. War sehr interessant, auch die Einblicke mal in die Fußballwelt zu erhalten. Herzlichen Dank für deinen Besuch.
Bitte gern.